Gott zeigt uns durch den Paulus, wie wir leben sollen, mit welcher Einstellung wir leben sollen. Und er hat gesagt, diese Gesinnung oder diese Einstellung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und wir haben dieses große Beispiel, dieses große Vorbild von Jesus gesehen, wo er sich zweimal erniedrigt hat, wo er von Gott zum Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat und dann wirklich das Letzte geworden ist, der Diener aller geworden ist und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, um dich und mich zu erlösen. Jesus ist unser Diener geworden und er hat uns höher geachtet als sich selbst. Und dann sagt uns der Herr, diese Gesinnung sei auch in euch, diese Einstellung, die in Jesus war. Er hat gesagt, achtet einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Und letzte Woche hat uns der Herr gezeigt, wie wir so leben können, nämlich nur in enger Beziehung mit dem Herrn Jesus und in seiner Kraft. Wir haben gesehen im Vers 13, dass Gott es ist, der in uns sowohl das Wollen als auch das Wirken wirkt zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns, er will uns persönlich führen und er legt dir Dinge aufs Herz, er legt dir das Wollen aufs Herz und dann lebst du das aus, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und du reagierst darauf in einfachem Gehorsam und im Vertrauen auf seine Hilfe und seine Kraft. Und dann vollbringt er das gemeinsam mit dir. Und du lebst mit ihm und er lebt sein Leben durch dich. Sein Teamwork. Jetzt schreibt der Paulus weiter im Vers 14. Sagt, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, wenn wir mit dieser Einstellung leben, mit dieser Einstellung, die Jesus hatte, dann leuchten wir wie die Sterne in der Nacht. Wann sieht man die Sterne? Ich meine, die sind immer da, aber wir sehen sie, wenn es finster ist, wenn es dunkel ist. Und wir leben in dieser finsteren Welt. Und wer das nicht glaubt, der muss nur die Zeitung lesen. Paulus hat an den Timotheus geschrieben und ich denke, was er hier beschreibt, ist auch eine perfekte Beschreibung von der Zeit, in der wir leben. Er schreibt im 2. Timotheus 3, er sagt, dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Es beschreibt ganz gut die Zeit, in der wir leben, die Welt, in der wir leben. Und in dieser perversen, gottlosen, dunklen Zeit, in der wir leben, sollen wir so leben, dass wir leuchten wie die Sterne. Und wenn Gott in uns wirkt und durch uns wirkt und wir mehr und mehr diese Einstellung haben, die Jesus hatte, und ihm ähnlicher werden, hey, dann werden wir leuchten, wie die Sterne am Himmel. Dann werden wir auffallen, wir werden ein Licht sein für die Menschen um uns. Die Menschen werden sagen, hey, ihr spinnt, was ist mit euch los? Oder sie werden sagen, hey, was hast du, was ich nicht habe? Das sind Frieden und Freude und Liebe, Demut, Selbstlosigkeit, Reinheit. Wir haben diese Lebensqualität sehen, die wir haben mit Jesus Christus. Und das wird sie anziehen, wie das Licht die Fliegen anzieht. Und wenn wir nachdenken, wie viele von uns sind zum Herrn gekommen, deswegen, weil sie was gesehen haben in anderen Menschen, die mit Jesus gelebt haben, etwas gesehen haben von diesem Licht. Ich weiß, ich bin angesprochen worden dadurch, dass ein Freund von mir sich bekehrt hat. Und dass ich gesehen habe, wie Gott ihn wirklich verändert hat und in seinem Leben gewirkt hat. Dann hat er mich eingeladen in seinen Gebetskreis und da waren noch weiter so Verrückte. Und ich habe mir gedacht, oh, die Leute sind ein bisschen anders, aber hey, die haben das, was ich haben will. Da war Licht da. Das hat mich angezogen. Das ist, was die Menschen an Jesus angezogen hat, was die Menschen zu Jesus hingezogen hat, besser gesagt. Jesus hat ein vollkommenes Leben gelebt in dieser unvollkommenen Welt. Und die Menschen, die haben sich um ihn herum geschart. Und jetzt will Jesus durch dich leben und durch mich leben und genau dasselbe tun. Er hat uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir sollen nicht sein. Wir brauchen nicht davonlaufen aus dieser perversen Welt. Er will uns stärken in der Welt. Und er will uns gebrauchen, dass wir ein heiliges Leben für ihn leben und Licht sind. Er sagt uns hier, ihr lebt inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und das ist das Zeugnis, was wir haben. Paulus erwähnt hier einige spezifische Dinge, die offensichtlich ein Problem waren in der Gemeinde in Philippi. Und ich denke, die Gemeinde dort, das sind ja die einzigen. Sagt uns im Vers 14, tut alles ohne Murren und Zweifel. Kommt euch das bekannt vor? Murren, jammern, sich beschweren, Unzufriedenheit. Ich meine, wer von uns kann sagen, dass es letzte Woche nicht gemurrt hat? Irgendwer? Ich nicht. Sobald man am Computer arbeitet. Murren. Wir leben in einer Generation von Murrern. Er sagt uns hier in einer verkehrten Generation. Ich meine, wir beschweren uns über alles heutzutage. Unseren Job, unsere Mitmenschen, die Schlange beim Lidl an der Kasse und unser Essen und die Regierung und die Länge der Predigt und dass der Bus verspätet ist und der Computer und übers Wetter sowieso und dass ich meinen Lieblingsplatz nicht bekomme, weil der belegt ist im Schwimmbad. Ich muss euch ein Bild zeigen, hat mir jemand gemailt diese Woche. Ein Bild von dem Tokyo Waterpark. Also ein Schwimmbad in Tokio und die haben so als Slogan haben sie Willkommen zu dem atemberaubenden Tokyo Waterpark, wo du den Druck und den Stress einer überbevölkerten Stadt wegwaschen kannst und dich erholen kannst mit deinen Freunden in einer, ja, irgendwie so in einem angenehmen Vergnügen. Ich zeige euch mal das Bild. Ich habe es auf Folie kopiert. Ist das nicht cool? Seid nicht froh, dass wir in der Pfalz leben? Uns geht so gut. Und auch beschweren wir uns. Das war das Problem von der Nation Israel. Haben ständig gemurrt. Ja, nach so großen Wundern, wenn Gott mal das Wasser geteilt hat, mal kurz und sie gerettet hat, dann haben sie mal kurz ein Lobpreislied gesungen und was sehen wir als nächstes? Boah, sie haben wieder gemurrt und sich beschwert. Und wir sind nicht viel besser. Dabei geht es uns so gut. Es geht uns besser als irgendeiner anderen Generation zuvor und wirklich als den meisten Menschen, die heute auf der Welt leben. Lese euch noch was vor von auch so einer Rundmail, die ich bekommen habe. Da steht, du solltest auch Folgendes bedenken. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, hast du ein besseres Los gezogen als die Millionen Menschen, die nächste Woche nicht mehr erleben werden. Wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht, in der Einsamkeit, der Gefangenschaft, im Todeskampf, der Folterung oder im Schraubstock des Hungers warst, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen. Wenn du heute zur Kirche gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Portemonnaie und im Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegierten 8% dieser Welt. Wenn deine Eltern noch leben und immer noch verheiratet sind, bist du schon wahrlich eine Rarität. Und dann steht als letzter Satz, wenn du diese Nachricht erhältst, bist du direkt zweifach gesegnet. Zum einen, weil jemand an dich gedacht hat und zum anderen, weil du nicht zu den 2 Milliarden Menschen gehörst, die nicht lesen können. Uns geht so gut. Warum murren und beschweren wir uns so oft? Ich finde es interessant, dass Murren und Zweifel hier zusammenstehen. Dass der Paulus das hier offensichtlich in Beziehung bringt. Und ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Ich glaube, wir jammern und beschweren uns oft, weil wir, das große Bild aus den Augen verloren haben. Wir gehen durch Schwierigkeiten, durch unangenehme Umstände und wir schauen auf uns selbst und auf die Umstände und wir verlieren Gottes Verheißungen aus den Augen und beginnen an seiner Fürsorge zu zweifeln. Es ist wichtig, dass wir in solchen Zeiten einen Schritt zurück machen und das ganze Bild ansehen und uns an diese einfachen Wahrheiten erinnern. Dass wir uns daran erinnern, dass er uns liebt. Und wie sehr er uns liebt. Ich meine so sehr, dass Jesus uns höher geachtet hat als sich selbst und für uns gestorben ist. Und wir wissen, hey, er sitzt auf dem Thron. Das ist das, was wir sehen müssen in diesem Bild, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und er sagt, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind und die ihn lieben. Römer 8, 28. Alles. Das ist eine Verheißung. Auch die schwierigsten Umstände, auch den ganzen Mist, den wir gebaut haben. Gott wird in einem gewissen Sinn unseren Schrott zu Gold machen. Und wir müssen sehen, hey, ich bin nur auf der Durchreise hier. Ich bin auf dem Weg in den Himmel. Und es ist nur noch eine kurze Zeit und dann werde ich in seiner Herrlichkeit sein. Und darauf bereitet der Vater uns vor. Und dann, ich glaube, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir zurückschauen und wir werden sehen, warum der Vater manche Dinge zugelassen hat in unserem Leben. Und dann werden wir verstehen und wir werden die Frucht in unserem Leben sehen, die daraus hervorgegangen ist und die Frucht im Leben von anderen und wir werden sehen und wir werden verstehen. Und wenn wir das wirklich glauben, dann können wir dankbar sein. Wie Gott hier sagt, tut alles, ohne Murren und Zweifel, sagt uns im 1. Thessalonicher, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank. Das ist ein Gebot. Und wenn wir uns Gott unterordnen und das tun, was er sagt, das ausleben, wenn wir diese auch schwierigen Situationen von Gott annehmen und ihm danken für die Umstände und für die Personen in unserem Leben und für das, was Jesus für uns getan hat, für all diese Segnungen, die wir haben, dann werden wir auch wieder diese Freude erfahren. Du kannst nicht lang dem Herrn danken und ihn preisen für das, was er tut und für das, was Jesus für uns getan hat und für die ganzen Segnungen danken und dabei schlecht drauf sein. Das Resultat ist wieder Freude. Und das ist ein Thema dieses Briefes. Freude ist das Resultat von diesem demütigen, Gott untergeordneten, hingegebenen, auf ihn ausgerichteten Denken. Warum können wir uns freuen in allen Dingen? Naja, weil wir wissen, dass Gott diese Sache, diese Person, diese Situation, die mir meine Freude rauben will, dass Gott die zum Guten verwenden wird. Wenn wir es wirklich verstehen, dass alle meine Umstände gefiltert sind von einem liebenden Vater, der nur das Beste für mich will und der alles für mich gegeben hat. Auch diese kleinen Missgeschicke, die uns so nerven, Ich meine, wenn wir den Zug versäumen oder uns irgendein schwieriger Mensch über den Weg läuft oder die Schlange im Supermarkt, der Herr will diese Dinge nutzen zu unserem Guten, um uns zu formen, um uns Geduld zu lehren. Und es ist eine Gelegenheit, um Lichter zu sein. Man stellt euch vor, ihr steht beim Lidl in der Warteschlange. Ich weiß, die sind oft lang. Und alle murren und beschweren sich, sind schlecht drauf und du pfeifst fröhlich dein Lobpreislied vor dich hin. Und die Leute sagen, hey, was ist mit dir los? Und dann zu sagen, hey, ist Gott nicht gut, dass wir da in der Schlange stehen und ein bisschen Zeit haben, dass ich dir von seiner Güte erzählen kann und von seiner Liebe? Oder stell dir vor, nächstes Mal, wenn es regnet und alle schimpfen und du sagst, hey, preis dem Herrn, dass der Herr uns mit ausreichendem Wasser versorgt. Ich meine, ach, sind gesegnet. Viele Menschen haben nicht das Wasser, was sie brauchen. Und danke, Herr, dass ich meinen Garten nicht gießen muss. Die Leute werden sagen, oh, was ist mit dir los? Oder stellt euch vor, der Chef oder vielleicht die Eltern geben dir die niedrigste Arbeit, die demütigendste Arbeit. Und du sagst, Herr, ich tue es für dich. Alles, was ich tue, tue ich für dich, Gott. Und danke, dass du mir eine Möglichkeit gibst, Schätze im Himmel zu sammeln. Und ich weiß, die Letzten werden die Ersten sein. Ha. Danke, Herr, für die Gelegenheit. Und du preist ihn und du achtest die anderen höher als dich selbst und du demütigst dich und ordnest dich unter und tust es einfach mit einer guten Einstellung und mit einem fröhlichen Gesicht. Hey, wenn wir so leben, wir werden Lichter sein, wie Sterne am Himmel und die Leute werden das sehen. Paulus sagt, murrt nicht, vertraut auf den Herrn, seid Lichter in der Welt. In Vers 16 sagt er weiter, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Er sagt, haltet im Vertrauen an Jesus und an seinem Evangelium fest, so dass mein Dienst für euch und an euch nicht umsonst gewesen ist. Der Paulus hatte diesen Wunsch, dass bleibende Frucht hervorkommt durch seinen Dienst. Frucht zu bringen, dass er was vorweisen kann, wenn Jesus wiederkommt. Wie ist es mit uns? Sind wir fruchtbar im Reich Gottes? Eines Tages werden wir alle vor Jesus stehen und er wird uns belohnen für all diese Dinge. Und wenn es so ein Glas Wasser ist, all diese Dinge, die wir mit der richtigen Einstellung für ihn getan haben. Wir werden belohnt werden dafür. Wir können investieren. Und wirklich, jetzt ist nicht die Zeit zu murren und zu jammern, sondern dass wir aktiv sind im Reich Gottes und unser Bestes für Jesus geben und so viele Menschen wie möglich mit in den Himmel nehmen. Paulus sagt im Vers 17, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Verwendet dieses Bild von Opfern. Oft haben die Juden oder auch die Heiden, wenn sie so ein Tier als Brandopfer geopfert haben, Wein darüber gegossen oder daneben ausgegossen. Und der Paulus wartet auf sein Urteil. Erinnert euch, es ist im Gefängnis in Rom. Und er wartet auf seinen Prozess vor Kaiser Nero. Und er weiß nicht, werde ich freigelassen werden oder werde ich hingerichtet werden. Da war diese Möglichkeit da. Davon spricht der Paulus hier. Er sagt, wenn ich meinen Kopf verliere, bevor Jesus wiederkommt, dann freue ich mich, sagt er. Dann wird auch das, wie euer Dienst, Gott verherrlichen. Und sozusagen mein Tod, mein Märtyrertod für Jesus ist so die Draufgabe, den Wein, der über das Opfer drüber geleert wird, von eurem Dienst. Man sagt dann, hey, dann freue ich mich, dann werde ich vor euch im Himmel sein. Das wird die herrlichste Erfahrung sein in unserem ganzen Leben, wird der Himmel sein. Paulus hat im Vers 21 geschrieben, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Er hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, weil das weit besser ist. Paulus hatte so eine kleine Vorschau auf den Himmel gehabt. Schreibt darüber im Korintherbrief. Er sagt, ich habe Dinge gesehen und Worte gehört, das ist unaussprechlich. So herrlich. Mir fehlt das Vokabular, das überhaupt zu beschreiben. Und er konnte gar nicht darauf warten, zu Hause zu sein. Und hey, er freut sich darauf. Deswegen sagt er, hey, ich freue mich, egal in welcher Situation. Wir haben das schon im Kapitel 1 gesehen. Wenn ich hier weiterlebe, ist es Dienst für Jesus und dann freue ich mich darin, dass ich Frucht bringen kann für ihn. Und hey, wenn ich nach Hause gehe, dann freue ich mich noch mehr, weil ich bei ihm bin. Paulus hatte dieselbe Einstellung, die Jesus hatte. Das heißt von Jesus, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude willen die Schande erduldet hat und aufs Kreuz gegangen ist. Was war seine Freude? Es war die Freude, die Ewigkeit mit dir und mit mir zu verbringen. Und Paulus sagt in Philippern, wenn ich als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, dann freue ich mich. Und freue mich mit euch allen. Und er sagt in Philippern, ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Habt die gleiche Einstellung wie ich. Freude, das ist wieder diese Freude, die unabhängig ist von Umständen, sondern einfach, weil wir Gott völlig hingegeben sind und nur ihn vor Augen haben und ihn zu verherrlichen. Wir haben schon gesagt, Freude ist ein Nebenprodukt, wenn wir Gott mit ganzem Herzen dienen. Nebenprodukt von unserem aufopfernden Dienst für den Herrn. Und das ist wichtig, dieses hingegebene, demütige Denken. So, großes Vorbild war Jesus und hat sich der Paulus jetzt selbst als Vorbild hingestellt, als jemanden, der im einfachen Glauben Gottes Plan für sein Leben annimmt und sich auch diesen unangenehmen Umständen hingibt und andere höher achtet als sein eigenes Wohlbefinden. Und jetzt wird uns noch zwei weitere Vorbilder geben. Die Leute haben vielleicht gesagt, es ist unmöglich, den Herrn Jesus und dem Paulus nachzufolgen. Ich meine, Jesus war Gott und der Paulus war sein auserwählter Apostel. Aber wir werden noch zwei Männer sehen. Wir werden den Timotheus sehen, den Mitarbeiter von Paulus. Und wir werden den Epaphroditus sehen. Unter Anführungszeichen ein einfacher Gläubiger aus der Gemeinde in Philippi. Und die haben dieselbe Einstellung praktiziert. Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir im Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu euch zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ah, der Timotheus, der hatte ein tolles Herz. Ist traurig eigentlich, was der Paulus hier sagt. Er sagt, alle suchen das Ihre. Alle sind selbstsüchtig. Waren nicht bereit, Opfer zu bringen und nach Philippi zu gehen. Opfer für Jesus zu bringen. Was für ein Kontrast es ist zu Vers 21, wo der Paulus so gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Und hier heißt es, alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Aber der Timotheus, der hatte diesen Sinn gehabt. Jesus im Sinn. Er hat die Philipper höher geachtet als sich selbst und war aufrichtig besorgt und interessiert an ihnen. Was für ein wunderbarer Mann der Timotheus war. Wir sehen auch diese wunderbare Beziehung zwischen dem Paulus und dem Timotheus und dem Epaphroditus und den Philippern. Der Timotheus achtet die Philipper höher als sich selbst. Der Paulus achtet auch die Philipper höher als sich selbst. Er sendet den Timotheus, das war sein Assistent, sein bester Mann. Und der Timotheus achtet den Paulus höher als sich selbst. Er hat nicht nur ein Hirtenherz für die Philipper, sondern er hat auch ein hingegebenes und dienendes Herz für seinen Mentor und für seinen Vorgesetzten Paulus, dessen Assistent er war. Timotheus ist ein perfektes Beispiel, ein Vorbild für das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Er hat nicht gemurrt, er hat nicht versucht, im Rampenlicht zu stehen, er selbst. Er hatte keine irgendwie versteckte eigene Agenda. Er hat nicht an sich selbst gedacht, sondern er war einfach treu in dem, wozu Gott ihn berufen hat und war zufrieden in dem. Paulus sagt, er hat mir gedient wie ein Kind dem Vater. Und als der Paulus gesagt hat, geh nach Philippi, Timotheus, da ist er gegangen mit frohem Herzen. Timotheus hatte diese Einstellung, Gott hat mich berufen, dem Paulus zu dienen. Und er hat es einfach getan, was immer nötig war oder was, wo er gebraucht wurde. Und solche Menschen wie der Timotheus sind rar. Und gesegnet ist, wer so einen Assistenten hat. Ich bewundere den Timotheus. Ich glaube, das ist was, was uns schwerfällt. Eines der schwierigsten Dinge ist die Berufung, die Nummer 2 zu sein. Der Assistent von jemandem, der Diener von einem Menschen zu sein. Alle Sekretärinnen sagen, ja, ich weiß, wovon du redest. Oder? Vielleicht auch die Ehefrauen. Nicht? Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist schwer, einem Menschen zu dienen, diese Berufung. Das ist total gegen unser Fleisch. Das ist demütigend, wir wollen nicht einem dienen. Wir wollen selbst der Boss sein. Timotheus war ein wunderbarer Mann, ein demütiger Mann. Und es ist wunderschön zu sehen, wie diese Männer demütig einer den anderen höher achten als sich selbst. Es ist diese wunderbare Einheit, diese wunderbare Harmonie. Vers 24. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Paulus hatte diese Zuversicht, dass er freikommen würde. Er sagt, hey, ich weiß nicht genau, was passieren wird. Das weiß nur Gott. Es kann sein, dass ich hingerichtet werde. Aber ich habe diese Zuversicht, dass ich doch noch freikommen werde. Kapitel 1 im Vers 24 hat er gesagt, ihr braucht mich noch. Und deswegen vertraue ich darauf, dass ich bleiben werde. Und der Paulus ist wirklich freigelassen worden. Und er hat noch einige Jahre gedient. Tradition sagt, dass er bis nach Spanien gekommen ist. Auf seinen Missionsreisen. Und dann hat ihn der Kaiser Nero wieder fangen lassen. Und ist wieder eingesperrt worden. Und er hat den zweiten Timotheusbrief geschrieben. Und dann ist er hingerichtet worden. Gestorben für Jesus. Vers 25. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Der Epaphroditus war von der Gemeinde in Philippi zu Paulus nach Rom gesandt worden, um ihm dort zu dienen und ihm auch eine finanzielle Unterstützung mitzubringen, eine Gabe von der Gemeinde. Die hatten eine schöne Beziehung. Der Paulus sagt, der Epaphroditus, das war mein Bruder, das war mein Mitarbeiter, das war mein Mitstreiter. Hey, so sollen unsere Beziehungen aussehen. Dass wir geschwisterliche Liebe untereinander haben. Und miteinander für den Herrn arbeiten. Und auch miteinander und füreinander kämpfen. Ich habe es für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder, und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da ich ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank sei. Ja, Epaphroditus hatte Heimweh und noch mehr, als die Philipper von seiner Krankheit gehört haben. Und die haben sich um ihn gesorgt und dann hat er sich Sorgen gemacht, weil die sich um ihn gesorgt haben. Und er war beunruhigt. Und wieder, der Paulus hat ihn höher geachtet als sich selbst. Epaphroditus war in Rom, um dem Paulus zu dienen. Und er war ihm nützlich. Und Wahrscheinlich wäre er geblieben, wenn der Paulus es verlangt hätte. Aber er hat gesagt, hey, ich hab Heimweh, ich mache mir Sorgen um meine Geschwister dort in Philippi, ich würde gern wieder zurück. Und der Paulus hat gesagt, okay, ich lasse ihn gehen, ich lasse ihn los. Und ich schreibe mal schnell einen Brief und schicke den mit ihm retour an die Gemeinde. Das ist der Brief, den wir hier studieren. Er erwähnt den Epaphroditus sehr wohlwollend. Er sagt, mein Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitkämpfer, und er hat mir gedient. Vers 27. Denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich seiner erbarmt. Nicht aber nur seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Oh, das kann nicht sein. Jesus hat alle unsere Krankheiten getragen. Jesus heilt immer, wenn wir nur genug Glauben haben. Gott will, dass wir reich und gesund sind. Unglücklicherweise hat der Paulus diese Lehre noch nicht gehört. Und es stimmt dann mit dem überein, was wir in der Bibel sehen. Heilt Gott? Absolut. Und ich habe selbst erfahren, dass Gott heilt. Ich glaube das von ganzem Herzen. Heilt Gott immer? Heilt Gott jeden? Nein. Ich glaube, auch das können wir genauso absolut sagen. Der Name ist furchtbar. Mein Sohn wird nicht Epaphroditus heißen. Der Epaphroditus, der war dort bei Paulus. Und wir kennen den Dienst von Paulus. Paulus hat viele geheilt. Sie haben sogar seine Schweißtücher genommen und die Kranken aufgelegt und die sind gesund worden. Und ganz ohne Zweifel hat der Paulus auch für den Epaphroditus, der bei ihm war, gebetet, als der krank war. Aber er war trotzdem krank und er war todkrank und er ist fast gestorben. Und der Paulus sagt, Gott hat sich seiner erbarmt, dass ich nicht Traurigkeit über Traurigkeit habe. Warum wird der Paulus das sagen, wenn er einfach sagen könnte, sei geheilt im Namen Jesu, und Jesu heilt immer. Paulus schreibt an den Timotheus, er sagt, trink ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Er schreibt, ich habe den Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Ganz sicher hat der Paulus für seine Mitarbeiter gebetet. Aber Gott hat sie nicht geheilt. Und Paulus schreibt über sich selbst. Er sagt, ich habe einen Stachel im Fleisch. Viele glauben, dass es eine Augenkrankheit war. Und Paulus sagt, ich habe den Herrn dreimal angefleht deswegen, dreimal angerufen, dass er das wegnimmt, dass er mich heilt. Und der Herr hat es nicht getan. Er hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Warum heilt Gott manche und andere nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich werde ihn fragen, wenn ich in den Himmel komme. Aber Gott ist souverän und Gott kann das machen, was er will. Das war die Einstellung von Paulus. Der Paulus war Gott hingegeben und hat gesagt, Gott, du kannst in meinem Leben machen, was du willst. Ob ich lebe oder sterbe, Jesus soll groß gemacht werden an meinem Leib, sagt der Paulus. Das ist die richtige Einstellung. Lass dir nie von irgendjemandem erzählen, du wirst nicht geheilt, dass Gott dich nicht heilt, weil du nicht genug Glauben hast. Wenn jemand das sagt, dann hat er selber nicht genug Glauben. Weil dann hat er nicht dieses Vertrauen, was der Paulus hatte, wo er sich einfach Gott hingibt und seinem Willen unterwirft und seiner Souveränität. Und übrigens, wir sehen in der Bibel, dass der Glaube, auf den Gott reagiert und wo er heilt, oft der Glaube nicht von demjenigen ist, für den gebetet wird, sondern der Glaube von demjenigen, der betet. So könnten wir das ganze Argument auch umdrehen. Und sagen, hey, du hast nicht genug Glauben, weil ich nicht geheilt wäre. Schwachsinn. Und das zu sagen ist nicht nur nicht biblisch, nicht korrekt, sondern ist es auch grausam und es ist falsch. Wenn du jemanden, der sowieso schon krank ist, dem es sowieso schon schlecht geht, nochmal einen zusätzlich am Kopf haust und sagst, ah, du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben an Gott hast. Nein, nein. Es ist ein Mangel an Liebe. Und das sagt viel mehr über geistliche Reife aus als Gesundheit oder Krankheit. Wir alle werden krank, dann und wann. Egal wie geistlich wir sind. Lass uns daran erinnern, dass wir alles, was wir von Gott empfangen, empfangen wir nicht, weil wir es verdienen oder wegen unserem großen Glauben, sondern aus Gnade, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Also was sollen wir tun, wenn wir krank sind? Bete wie der Paulus. Bete so lange, bis du entweder geheilt wirst oder bis Gott dir diesen Frieden gibt, den er dem Paulus gegeben hat, wo er gesagt hat, meine Gnade genügt dir. Und du in deinem Herzen spürst, das ist okay. Das ist, was Gott jetzt für mich hat, Gottes Plan. Und er will sich in meiner Schwachheit verherrlichen. Wunderbare Hingabe, die wir in Paulus sehen. Nicht, ich folge Gott nach, wenn ich reich und schön und gesund und alles klappt, sondern er hat gesagt, hey, mein Wunsch ist es, durch Leben oder durch Sterben, solange Jesus verherrlicht wird in meinem Leben. Das ist meine Einstellung. Vers 28. Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und nicht weniger betrübt seid. Nehmt ihn nun im Herrn mit aller Freude, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Paulus denkt wieder an die anderen, an die Philipper und an den Epaphroditus. Jeder hat Heimweh und er lässt ihn gehen. Und er schreibt sogar den Philippern, nehmt ihn mit Ehren auf. Es ist wirkliche Liebe und Gnade im Umgang miteinander. Wie wunderbar das wäre, wenn wir immer einander gegenseitig so behandeln würden. Mit so einer Liebe, so gnädig, einer den anderen höher achten als uns selbst und selbst demütigen, wie Jesus es getan hat und einfach den anderen zu dienen und dem Herrn zu dienen. Nicht zu murren, sondern von uns selbst, von unseren Umständen wegschauen und auf Jesus ausrichten und auf andere. Das ist der Weg zur Freude. Und wirklich, wenn wir so leben, dann werden wir leuchten wie die Sterne in der Nacht. Wir werden Licht sein in dieser finsteren Welt. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Vorbilder, die wir in der Schrift haben. Wir sagen dir Danke für den Paulus, aber auch für den Timotheus und den Epaphroditus, Herr. Es ist schön zu sehen, Herr, dass auch einfache Männer Gottes so leben können. Weil wir wissen wieder, es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Fähigkeit, so zu leben, sondern du bist es, der in uns wirkt und durch uns wirkt. Und darum bitten wir, Herr, mach uns zu Lichtern in dieser Welt. Und hilf uns, uns weniger zu beschweren und mehr dankbar zu sein. Und Lichter zu sein für dich in dieser finsteren Welt. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.